Die Spielzeit der Oper Halle beginnt demnächst und der Auftakt ist die Premiere von La Traviata, der Oper von Giuseppe Verdi. Und dazu habe ich jetzt Studiogäste bei mir. Einmal die Frau Julia Lwowski, die Regie geführt hat bei dieser Inszenierung, und einmal José Miguel Esandi, der Dirigent und er diese Inszenierung war und auch die musikalische Bearbeitung gemacht hat. Und ich möchte beginnen bei Frau Lwowski. Wir haben am Freitag die Premiere von La Traviata in der Operhalle und Sie haben dort Regie geführt. Wie blickt man denn als Regisseurin auf so eine Premiere? Werden Sie da nervös?
Ja, ich werde natürlich nervös. Aber ich glaube, wenn man nicht nervös wäre, hätte man ja auch ein bisschen so den Beruf verfehlt, weil man ja so viel Arbeit und Energie und Lust und Schweiß und Träne und Kraft reinsteckt, dass man, glaube ich, dann ein bisschen so hinzielt und dadurch natürlich die Aufregung sehr hoch ist.
Können Sie kurz für die HörerInnen und für mich einordnen, worauf kann ich mich inhaltlich von der Inszenierung her einstellen, wenn ich mir La Traviata in Halle anschaue?
Also an sich La Traviata, die Oper basiert auf dem Roman von Alexandre Dumas, dem Jüngeren. Das ist der Sohn von dem berühmten Dumas gewesen, der die Drei Musketiere geschrieben hat. Deswegen hat er auch, glaube ich, so einen leichten, latenten Vaterkomplex, das man dann auch im Roman merkt. Und die Geschichte ist eine Geschichte einer Prostituierten, einer Kurtisane, die sich hochgearbeitet hat, Violetta Valerie, die absolute Königin unter den Huren ist in Paris im 19. Jahrhundert, die anscheinend eine Aura besaß, die keiner anderen Frau glich und die Männer reihenweise ihr ganzes Geld und ihr ganzes Vermögen hingelegt. Und diese Frau wird also ist ganz blutjung, 23, und erkrankt an Tuberkulose und verliebt sich dann in einen jungen Typen, der nicht das Geld hat, sie auszuhalten, und sie fliehen. Und daraufhin gibt es halt einen Besuch von dem Vater von diesem jungen Mann, Alfredo, in der Oper. Dieser Vater sagt, zurück zu deinem Platz, geh zurück, bitte lass meinen Sohn in Ruhe, weil er sonst in seinem Stand, er verliert seinen Stand und kann sich seine Familie nicht leisten. Das macht also Violetta, die lügt ihn an, verlässt ihn. Die sehen sich nochmal in einem riesigen Eklat auf einer Party, zerstreiten sich und sie stirbt eigentlich im Roman ganz alleine an Tuberkulose. In der Oper treffen sie sich aber noch ein letztes Mal wieder.
Wie war denn Ihr Umgang als Regisseurin mit dieser Hauptperson?
Also eine Prostituierte ist vor allen Dingen für uns eine arbeitende Frau gewesen, eine selbstbestimmte Frau, die arbeitet. Das heißt, die nicht nur arbeitet, sondern eigentlich unabhängig ist und eine Unabhängigkeit, vor allem im 19. Jahrhundert, eine Unabhängigkeit von einem Art bürgerlichen Leben geführt hat. Das heißt, sie hat es geschafft, zum Beispiel diese Violetta hat es geschafft, ein eigenständiges Leben zu führen, natürlich mit dieser ganzen Last an Patriarch, aber sie hat es geschafft, sich so eine Art, ja, eine Art emanzipatorischen Akt zu durchschreiten. Und das war uns bei der Inszenierung extrem wichtig. Wir hatten den Wunsch, aus dieser komischen, verstockten Rollenidee von wie so eine Prostituierte oder eine Frau zu sein hat, die wollten wir durchbrechen und hatten angelegt, dass es jetzt nicht nur eine Traviata zum Beispiel bei uns gibt, sondern drei. Es wird aufgesplittet auf eine Sängerin, auf eine Schauspielerin und auf einen älteren Herren. Wir versuchen ständig das Klischee oder eine Form von Bild ständig zu durchbrechen, indem man immer wieder neue Bilder von ihr kreiert. Sie ist eine Art Gestaltenwandlerin oder eine Art Shapeshifterin, die man nicht zu fassen bekommt, um halt eben dieser komischen, vorproduzierten Bild mal ein Spiegel vorzuhalten.
Herr Esandi, inwiefern wird denn diese Vielschichtigkeit und auch dieses vorproduzierte Bild in der Musik deutlich oder inwiefern wird ihm dieses gerade nicht deutlich?
Traviata war damals ein revolutionäres Stück, weil diese Erzählung wird in der damaligen Gegenzeit gespielt, was man in der Oper nicht gesehen hat. In dieser Zeit, mitten 19. Jahrhunderts, hat man Opern mit Erzählungen über Geschichte oder Mythologie, und das war üblich, fantasievolle oder andere Geschichten. Aber La Traviata war revolutionär. Plötzlich waren die Leute in Kleidung, so wie in der Zeit. Und es war eine Erzählung von etwas, das war eine wahre Erzählung. Es war eine echte Frau, eine junge Frau, die gestorben war und diese Abenteuer oder Situationen erlebt hat. Dann berühmt geworden durch Dumas und dann durch Verdi. Ich sehe hier auch eine sehr schöne parallel zu unserer Produktion. Weil was Frau Lebowski geschafft hat, sie zeigt uns eine Geschichte, die jetzt, heute, in unseren Tagen mit unseren Leuten passieren können. Man wird sich erkennen, wenn man das sieht, auch durch Mittel von Technologie. Es gibt also eine Kamera, eine Live-Kamera und sehr viele Videos. Und man, ich glaube, ein junges Publikum wird das alles gleich erkennen.
Wenn wir ein bisschen näher auf die Musik blicken, das ist ja im originalen Oper mit einem vollen Sinfonieorchester. Ich habe gelesen, das wird eine kammermusikalische Bearbeitung. Können Sie genauer ausführen, mit was für Kammermusikern arbeiten Sie da?
Kammermusikalisch ist wirklich nicht ein richtiges Wort. Das ist eine Warnung zum Publikum, dass es nicht so groß klingt wie normalerweise. Eigentlich ist es ein reduziertes Orchester, aber es klingt sehr ähnlich zu was Verdi damals komponiert hat oder orchestriert hat. Damals hatte man, und normalerweise hat man ein großes Orchester und man erreicht einen romantischen Klang und auch eine Kraft. Es klingt in die Höhepunkten sehr laut und voll. Aber hier natürlich gibt es eine kleinere Gruppe, weil wir eben in den Orchestergraben nicht mit so vielen Leuten dürfen, wegen Corona. Aber die Bearbeitung ist sehr schön gemacht, mit sehr viel Respekt und Fleiß für Verdi. Und wir haben uns daran gewöhnt und ich spüre eigentlich nicht, ich vermisse ab und zu die Lautkraft natürlich, aber es klingt sowieso sehr schön.
Es sind ja 17 Musiker plus, es raten, dass es noch 5 Musiker auf der Bühne gibt, also insgesamt sind es ja fast 25 Musiker, also hat schon auch Wumms.
Gab es Hürden oder irgendwelche Schwierigkeiten dabei, die Sie festgestellt haben?
Erstmal, die Sänger dürfen nicht wirklich nebeneinander stehen oder sitzen oder was immer. Das hat diese Produktion natürlich schwieriger gemacht. Und die Musiker dürfen auch nicht direkt nebeneinander sitzen. Wir müssen alle Abstände respektieren. Das macht es etwas schwieriger als normalerweise, aber wir schaffen es. Und ich habe große Bewunderung für die Sänger, die das machen, trotz dieser Situation.
Dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen beiden, aber wir bleiben beim Thema. Wir machen hier quasi gleich einen fliegenden Wechsel im Studio, denn es sind noch weitere Gäste von der Operhalle anwesend, zugegen, gerade nicht im Studio, aber die kommen gleich herein, und zwar der Chefdramaturg Michael von Zumühlen und die Bühnenbildnerin Yasu Yabara. Frau Yabara, inwiefern reflektiert sich das im Bühnenbild?
Die Traviata ist ja eine Frau, die in der absoluten Öffentlichkeit steht, auf dem Präsentierteller, alle gucken, auch wir als Publikum gucken zu, wie sie lebt und stirbt. Ich glaube, das hat uns sehr an diesem Raum erstmal interessiert, dass man eine Öffentlichkeit hat und dann einen großen Bruch, diese Öffentlichkeit zu beenden und dann eigentlich in einer Vereinsamung zu sterben. Das sind erstmal so die großen zwei Räume, die sich da aufmachen. Auf einer konzeptuellen Ebene hat mich sehr inspiriert, dass Julia sehr zu Anfang gesagt hat, sie möchte ein großes, starkes Gegenbild oder eine große, starke Assoziation setzen, die mit einer ersten Verbrennung, also mit einer Opferung der Traviata zusammenhängt. Und das hat damit zu tun, dass uns Assoziationen von durch die gesamte Geschichte der Frau und auch des Feminismus die Widerstandsgeschichte der Frauen interessiert hat. Und die spielen eben an dem Abend eine große Rolle, diese verschiedenen feministischen Momente in der Geschichte.
Das war ja auch, wenn ich mich an das Interview von letzter Woche erinnere, wo auch Herr von Zumühlen zugegen war, dann ging es ja auch um Herr von Zumühlen, Sie starten diese Spielzeit mit La Traviata in dieser Form. Wie fiel die Auswahl direkt auf dieses Stück?
Weil wir eben gesagt haben, wir wollen in der Spielzeit uns sehr stark konzentrieren auf solche Frauenfiguren. Sie gliedert sich ja weiter durch die Spielzeit auch durch mit späteren Premieren. Wir haben dann eine Jenufa beispielsweise von Janacek in der späteren Spielzeit. Wir haben dann eine Uraufführung nach Clemens Meyers Roman Im Stein. Also dieses Thema zieht sich durch die Spielzeit durch, also dann auch in Traviata. Und das Besondere ist, würde ich sagen, dass diese Traviata-Figur, Josi hat es gerade ja auch schon gesagt, wirklich eine große explosive Kraft in sich trägt. Die Widerständigkeit, von der auch gerade Yasu und Julia gesprochen haben, ist in dieser Rolle extrem drin und auch musikalisch ausformuliert. Das ist was uns einfach interessiert hat. Und dann ist man natürlich aber immer gleich auch in Kombination auf der Suche. Man denkt Stücke ja auch immer sofort auf Regieteams hin und überlegt sich, wer könnte denn dieses Stück für eine zeitgenössische Zuschauerschaft aufbereiten, dass es interessant ist. Weil es geht ja immer darum, in der Oper die Dinge neu zu erleben. Ich finde schon, man sollte eigentlich immer den Anspruch haben, dass eine Neuinszenierung eine Art Uraufführung ist. Insofern, dass es auf das Stück einen Blick richtet, der ein neuer Blick ist, der ganz neue Perspektiven darauf entwickelt und auch, sagen wir mal, die Brisanz, die in so einem Stück drinsteckt, für heute wieder erschließbar macht. Und das funktioniert dann eben oft darüber, dass man mit den herkömmlichen Bildern eben nicht umgeht, sondern mit diesen bricht. Es funktioniert auch häufig ja darüber, neue Ästhetiken in die Oper hineinzubringen. Davon war ja auch schon die Rede, dass eine bestimmte Medialisierung auch in diese Inszenierung einfließt, über Video, auch eine Form von Collage einfließt in die Inszenierung über Videos oder auch andere Texte, die eingebracht werden über die Schauspielerin, sodass einfach man das Ding nicht so hört, wie es auf der Platte passiert, die man sich auch zu Hause anhören kann, sondern tatsächlich ganz neue Assoziationsbögen und Perspektiven an diesem Abend stattfinden.
Frau Jawara, gab es gerade mit dem Umgang mit diesen neuen Materialien irgendwelche Hürden?
Wenn man die Geschichte einer Prostituierten vor sich hat, die stirbt, ist die Hürde als moderne Frau immer, dass man kein Opfer mehr sein möchte. Die Hürde ist sozusagen, ein Selbstbild und auch ein in das Libretto geschriebene Bild zu überwinden. Unser Denkansatz, das zu überwinden, ist, die Violetta in jedem Moment wieder in die Ecke getrieben, sich verwandeln kann. Also, dass es immer wieder eine Neugeburt gibt. Immer wieder, wenn der Moment des Opferns oder des Selbstopferns ansteht, man sich daraus befreien kann, bis zum Ende hin. Und ich glaube, das ist sozusagen sowohl Hürde wie auch Sprungbrett für was Neues. Und das hat sehr mit uns als heutig lebende Frauen und arbeitende Frauen auch zu tun.
Und das Interessante ist, dass in dem Zusammenhang so die Oper eigentlich eine total tolle Reibungsfläche ist, weil dieser Weg einer Frau, die am Ende von der Gesellschaft verstoßen sterben wird, dafür, dass quasi auch bestraft wird, dass sie nicht das Leben führt, was die Gesellschaft vorgibt, ist eigentlich ein Thema, was sich durch die Oper des 19. Jahrhunderts extrem durchzieht. Das ist fast ein Klassiker, dass diese Frauen am Ende alle dann irgendwie sterben müssen. Fast ja auch mit so einem moralischen Moment, seht, was da passieren wird, das ist nicht lebbar auf der Erde und so weiter und so fort. Und insofern ist das, finde ich, auch so eine prototypische Auseinandersetzung, die da gemacht wird. Und damit hängt das dann auch zusammen, würde ich sagen, dass die Inszenierung eben mit ganz fremden Bildern plötzlich auch dieses Stück, man könnte fast sagen, auch ein bisschen beschießt. Es wurde ja schon erzählt, die erste Szene, das ist eigentlich eine Partyszene, wo Violetta ein Hauptgast, ein Stargast sozusagen ist. Und die Inszenierung zeigt das als eine lustvolle und widerständige Selbstverbrennung im Kleide der Jeanne d'Arc. Eigentlich fast wie Lady Gaga oder sowas, die sich als Jeanne d'Arc verkleidet und mit diesen Opferbildern umgeht, aber sie sozusagen affirmativ und subversiv umdreht und sagt, okay, wir benutzen jetzt einfach mal diese Bilder, weil wir sie in gewisser Weise zerstören wollen, weil wir mit denen aber auch vielleicht sogar uns sozusagen nochmal eine Kraft erarbeiten wollen. Und das ist, finde ich, eben sehr interessant, dass wir es da nicht nur mit einem Stück zu tun haben, wo sozusagen das eine Rolle spielt, so ein Motiv, sondern wir es eigentlich auch mit kulturgeschichtlichen Bewegungen zu tun haben, die aber natürlich ins Heute absolut weiter wirken und eine Inszenierung, die diese Dinge angreift und in gewisser Weise damit dann auch erzählt, andere Bilder sind möglich und vielleicht ist auch eine Form von Widerständigkeit und Widerstand möglich, ist einfach toll und im Rahmen von Oper dann ja immer auch noch mit diesem Emotionsschub, der dahinter liegt, durch die Musik, sodass man tatsächlich im besten Falle auch beflügelt aus solchen Inszenierungen rausgeht und nicht beflügelt im Sinne, dass man jetzt irgendwie einfach nur was Schönes gesehen hat, sondern vielleicht da auch eine Kraft und eine Lust bekommt, auch sein Leben ein bisschen anders zu denken und anzugehen.